Ich möchte aus 1. Mose 3 die ersten 6 Verse lesen. 1. Mose 3 ab Vers 1. Und die Schlange war listiger als alles Getier des Feldes, das der Herr Gott gemacht hatte. Und sie sprach zu der Frau: Hat Gott wirklich gesagt, ihr sollt nicht essen von jedem Baum des Gartens? Die Frau sprach zu der Schlange: Von der Frucht der Bäume des Gartens essen wir, aber von der Frucht des Baumes, der in der Mitte des Gartens ist, hat Gott gesagt, davon sollt ihr nicht essen und sie nicht anrühren, auf dass ihr nicht sterbet. Die Schlange sprach zu der Frau: Mitnichten werdet ihr sterben, sondern Gott weiß, dass welches Tages ihr von esst, eure Augen aufgetan werden und ihr werdet sein wie Gott, erkennend Gutes und Böses. Und die Frau sah, dass der Baum gut zur Speise, dass er eine Lust für die Augen und dass der Baum begehrenswert wäre, um Einsicht zu geben. Und sie nahm von seiner Frucht und aß, und sie gab auch ihrem Mann mit ihr, und er aß. Ich bin weder ein Biologe noch ein Werbefachmann. Bin dankbar, dass die beiden Brüder gestern schon einiges vorgekaut haben. Und ich möchte das sind gar nicht meine Gedanken, ich habe sehr viel von anderen gelernt und gelesen, versuchen zu äußern. Und heute Abend in der Fragestunde werde ich sicherlich die meisten Fragen an euch stellen, denn vieles ist mir gar nicht so klar. Es entstehen so viele Fragen, der Text ist so gewaltig und viele Fragen bleiben offen, die wir sicherlich auch nicht alle beantworten können und dürfen. Aber ich will versuchen, das Wenige, was mir deutlich geworden ist, euch weiterzugeben. Ich beginne mit einem chinesischen Sprichwort, vor Jahrtausenden ausgesprochen. Das stimmt natürlich nicht ganz, aber da ist etwas Wahrheit dran. Falls du dich selbst und deinen Gegner gut kennst, wirst du in 100 Kämpfen 100-mal gewinnen. Das ist ein Zitat aus diesem sehr wichtigen, schönen Buch von Oswald Sanders, Satan ist kein Mythos. Ich habe leider nur das eine Exemplar da. Ich hoffe, dass morgen noch welche kommen, aber es lohnt sich zu lesen. Es gibt nicht viele Bücher über den Teufel. Man sollte auch nicht zu viele darüber lesen, haben wir auch gestern gehört. Aber es ist doch gut, wenn man seine Taktiken und sein Wesen ein wenig kennt. Also nochmal, falls du dich selbst, das ist sehr wichtig, und deinen Gegner gut kennst, wirst du in 100 Kämpfen 100-mal gewinnen. Das stimmt natürlich nicht ganz. Aber das ist eine gute Voraussetzung, gewinnen zu können. Und ich möchte noch ein Zitat bringen aus einem Buch, das möchte ich auch gleich wärmstens empfehlen, weil es nicht mehr viele Exemplare gibt. Das ist ein Restposten von John MacArthur, Der Kampf um den Anfang. Der betrachtet die ersten 3 Kapitel, die wir auch vor Augen haben hier, sehr gründlich in Bezug auf Evolution, in Bezug auf Wissenschaft und Philosophie und so weiter. Das ist nicht schwer verständlich, geht in die Tiefe und geht auf sehr, sehr viele Fragen sehr gut ein. Er schreibt zu diesem Kapitel: 1. Mose 3 ist eines der wichtigsten Kapitel der ganzen Bibel. Es ist die Grundlage für alles Folgende. Ohne 1. Mose 3 würde wenig in der Schrift oder im Leben selbst zu begreifen sein. 1. Mose 3 erklärt den Zustand des Universums und die Stellung der Menschheit. Es erklärt, warum die Welt so große Probleme hat. Es erklärt das Dilemma der Menschheit. Es erklärt, wieso wir einen Erretter brauchen. Und es erklärt, was Gott in der Geschichte der Menschen tut. Mit anderen Worten, die in 1. Mose 3 entfaltete Wahrheit ist die notwendige Grundlage für jede wahre und richtige Weltsicht. Jeder Welterklärungsversuch, der diese Grundlage nicht hat, ist völlig und hoffnungslos falsch. Das sind klare, deutliche Worte, eine sehr gute Einführung in dieses Kapitel. Der Zeitpunkt, in dem wir uns hier befinden, in Vers 1, ist völlig offen. Auf jeden Fall nach den 7 Tagen. Die Schöpfung war abgeschlossen. Ob Monate, Jahre, Jahrzehnte vergangen sind, wissen wir nicht genau, ist aber möglich und anzunehmen. Auf jeden Fall eine kurze oder auch eine sehr lange Zeit, über die die Bibel nichts schreibt. Eine Zeit der Unschuld und ungetrübter Freude. Eine Zeit der Gemeinschaft mit Gott, Adam und Eva, Freude an der Schöpfung, Eine Zeit kreativer Arbeit. Der Garten Eden sollte bebaut werden und auch bewahrt, das heißt gepflegt werden, ohne Schweiß und ohne Unkraut. Und dann finden wir plötzlich, und die Schlange war listiger als alles Getier des Feldes. Und so möchte ich jetzt etwas versuchen, über diese Schlange zu sagen. Sie wird hier vorgestellt, im Hebräischen wird hier ein Wort gebraucht, von dem man Bronze ableitet oder auch glitzernd, strahlend ableiten kann. Und wir finden hier, Und wir finden hier also schon eine kurze Beschreibung schon in dem Wort, um was es sich hier handelt, also um eine ganz attraktive Person oder ein Tier. Wir finden den Begriff Schlange zum ersten Mal hier in diesem Buch Mose, das ist auch verständlich. Und zwar eine Schlange, in die der Teufel Luzifer gefahren war. Und er benutzt diese Schlange, dieses Tier, als ein Medium. Und in der Bibel wird von nun an oft Satan oder der Teufel mit Schlange bezeichnet. Zwei Bibelstellen für viele, 2. Korinther 11, Vers 3 und auf Offenbarung 12, Vers 9, den möchte ich zitieren. Da wird der Teufel die alte Schlange, welcher Teufel und Satan genannt wird, bezeichnet. Also von da an, an vielen Stellen immer wieder Teufel, Schlange, Schlange, Teufel, Satan. Oswald Sanders hat untersucht, dass etwa 30 verschiedene Bezeichnungen für den Luzifer, also für den Teufel, gibt in der Bibel. Ich möchte einige wenige davon nennen, die bekanntesten. Einmal Satan, das bedeutet Gegner oder Widersacher, 56 Mal in der Bibel. Dann Teufel, abgeleitet von Diabolos, haben wir gestern auch schon etwas darüber gehört, der Durcheinanderbringer, allerdings nur im Neuen Testament, etwa 35 Mal. Dann an einzelnen Stellen wird er auch Beelzebub genannt, Herr der Fliegen, Oberste der Dämonen oder auch der Verderbenbringende, Matthäus 12, Vers 26. Er wird von dem Herrn Jesus Mörder genannt. In Johannes 8, an verschiedenen Stellen, Vers 44 zum Beispiel, der Mörder von Anfang. Oder auch der brüllende Löwe von Petrus, so genannt, 1. Petrus 5, Vers 8, der gekommen ist, um zu verschlingen und zu töten. Er wird der Lügner und Vater der Lügen genannt, auch in diesem Kapitel Johannes 8, Vers 44 von unserem Herrn Jesus. Er wird der Versucher genannt in der Versuchungsgeschichte Matthäus 4, Vers 3, aber auch in 1. Thessalonicher 3, Vers 5 von Paulus so bezeichnet. In der Offenbarung wird er ausschließlich oder finden wir ausschließlich den Begriff Drache für den Teufel. Kapitel 12, in Versen 3, 7 und 8. Da wird seine Grausamkeit, wie er Furcht erweckt, geschildert in diesem Tier. Und dann wird er auch der Verkläger der Brüder genannt, auch in der Offenbarung, Kapitel 12, Vers 10. Und er wird auch an manchen Stellen Fürst oder und Gott dieser Welt bezeichnet, Johannes 14, Vers 30 von unserem Herrn Jesus und auch in 2. Korinther 4, Vers 4 und so weiter von dem Apostel Paulus. Also eine ganze Menge Bezeichnungen, die eine Eigenart jeweils von dem Widersacher Gottes ausdrücken möchte. Also wir haben uns hier wirklich mit einer ganz gefährlichen Person zu tun. Seine Herkunft, wir haben gestern schon etwas darüber gehört, brauche ich nicht mehr viel sagen, wird in 1. Mose nicht erwähnt. Aber, und da schließe ich mich dem Alexander an, wahrscheinlich laut Hesekiel 28, Vers 11 bis 19 und Jesaja 14, Vers 12 bis 14, ein besonders hochgestellter und begabter Engelfürst. Er wird sogar im Hesekiel ein gesalbter Cherub genannt, also ein außergewöhnlicher Engel mit einer Vorrangstellung, der sich aber irgendwann über Gott erheben wollte und dann mit seiner Gefolgschaft von Engeln verstoßen wurde. Und es ist möglich, und das möchte ich einfach nur andeuten, weil wir hier keine genauen Aussagen machen können, dass zwischen dem letzten Vers von 1. Mose 2 und dem ersten Vers in Kapitel 3 den Fall Satans, seinen Ausstoß aus dem Himmel oder aus dieser Sphäre datieren können. Aber das möchte ich einfach nur mal andeuten. Ich bin da selbst nicht gewiss. Es gibt also da keinen zwingenden Beweis für. Aber es ist gut möglich. Jedenfalls bedient sich der Teufel hier der Schlange. Und das sehen wir ja auch, wie der Teufel sich nicht nur eines Tieres bedient, sondern sogar im Neuen Testament sehen wir das bei Petrus. Wir haben in den vergangenen Tagen in einer kleinen Gruppe von Geschwistern drüben im Haus Felsengrund über Petrus nachgedacht. Petrus wird auch einmal angeredet, gehe hinter mich, Satan, weil der Jesus in dem, was Petrus mit dem Herrn Jesus oder ihm vorschlug oder ihn ermahnte, das widerfahre dir nur ja nicht, den Teufel gesehen hat. Also er kann sich tatsächlich nicht nur Tiere, sondern auch Menschen bedienen und sogar einen Gläubigen, wie den Petrus. Dass er sich eines Judas bedient hat, das ist uns ziemlich einleuchtend. Johannes 13, Vers 27, nach dem Bissen, nachdem der Jesus ihm diesen Bissen gegeben hat, fuhr der Satan in ihn. Also das sollte uns nicht verwundern, dass der Teufel also tatsächlich Geschöpfe Gottes benutzen kann als Medium. Diese Schlange wird uns hier beschrieben als listiger als alles Getier, das der Herr Gott gemacht hatte. Das kann zu einem Missverständnis führen. Listig ist von vornherein negativ besetzt in unserem Nachdenken. Aber das gleiche Wort hier im Hebräischen wird an anderen Stellen im Alten Testament auch übersetzt mit klug oder vernünftig oder auch mit scharfsinnig oder auch mit feinsinnig. Zum Beispiel in den Sprüchen. Wenn da von Klugheit die Rede ist, da wird das gleiche Wort gebraucht, was hier mit listig übersetzt wird. Also zunächst einmal finden wir hier die Schlange. Jetzt denkt man nicht an den Teufel sofort, sondern als Tier. Es war offensichtlich ein besonders begabtes Tier, intelligent und wahrscheinlich auch auffallend schön. Nach dem Sündenfall wurde das anders. Und wir sehen hier, wie Intelligenz, von Gott gegebene Intelligenz, positiv sein kann, sehr klug und vernünftig. Dankeschön. Aber diese Intelligenz kann natürlich auch negativ eingesetzt werden. Und das finden wir seit dem Sündenfall. Wir kennen alle das Lied von Martin Luther, das er 1529 gedichtet hat, eine feste Burg. Und wir denken automatisch an diesen Teil des Verses, der altböse Feind mit Ernst erst jetzt meint, groß Macht und viel List sein grausam Rüstung ist, auf Erd ist nichts sein, nicht seinsgleichen. So, und der Teufel bedient sich also dieser Schlange, diesem sehr vernünftigen, feinsinnigen, möchte ich jetzt mal sagen, klugen Geschöpf Gottes als Medium, um seine Pläne durchzuführen. Die Taktik des Teufels, er beginnt nicht bei Adam, sondern bei Eva. Bei Eva, dem schwächeren Gefäß, wie die Bibel sagt, 1. Petrus 3, Vers 7. Offensichtlich aufgrund ihrer Veranlagung eher für Betrug und Verführung geeignet als Adam. Ich zitiere den Bibelvers in 1. Timotheus 2, Vers 12 bis 13. Ich erlaube aber einer Frau nicht zu lehren, noch über den Mann zu herrschen, sondern still zu sein. Begründung, denn Adam wurde nicht betrogen. Die Frau aber wurde betrogen und fiel in Übertretung. 2. Korinther 11, Vers 3. Wie die Schlange Eva durch ihre List verführte, so auch euer Sinn verdorben und abgewandt werde von der Einfalt gegenüber dem Christus. Also der Teufel in seiner List und Intelligenz, er weiß, wo er ansetzen muss und er beginnt bei Eva. Nun hat uns ja Eberhard als Werbefachmann gestern schon deutlich gemacht, Männer sind vor allem über das Auge beeinflussbar und verführbar. ein Riesenproblem. Ich hoffe, dass wir als Männer das wissen. Wenn wir uns selbst kennen und kennen würden, würden wir auch manche Kämpfe nicht verlieren. Aber eben die Frauen, vor allem durch das Ohr. Komplimente, Schmeichelei, Andeutungen, Versprechungen, Drohungen, das macht Eindruck bei der Frau. Leider gibt es von John Bunyan das Buch Der Heilige Krieg nicht mehr. Es ist vergriffen. Ich bedauere das außerordentlich. Ich habe hier ein uraltes Exemplar aus meinem Bücherschrank gekramt. Und erlaubt mir bitte, dass ich aus diesem alten Buch etwas vorlese. Und zwar, ich meine, den Titel dürfte man heute gar nicht mehr so bezeichnen, Der Heilige Krieg. Man würde das sehr missverstanden. Aber da beschreibt Bunyan in seiner bildhaften Sprache als Allegorie auf eine ganz geniale Weise, wie der Teufel in einer grandiosen Geschichte jetzt davor steht, den Menschen irgendwie zu verderben. Also genau hier diese Situation, 1. Mose 3. Ich würde euch am liebsten die ganzen Kapitel vorlesen, aber Eberhard hat mir gesagt, um Viertel nach zehn wäre Schluss. Ich lese ein paar Sätze vor, vielleicht macht euch das Geschmack, euch antiquarisch dieses Buch zu besorgen. Zuerst einmal ist hier der Teufel, der Diabolos, so wird er genannt, mit seinen ganzen Kollegen und Mitarbeitern untergeben und sie ratschlagen, wie können wir die Menschenseele irgendwie packen, wie können wir einbrechen. Und wir werden ganz sicher gehen, wenn wir den Leib eines der Tiere wählen, welche Menschenseele für weiser hält wie die übrigen. Zitat 1. Mose 3, Vers 1. Dieser Rat wurde von allen mit dem größten Beifall aufgenommen. Und der Schluss war, dass der Riese Diabolos die Gestalt der Schlange annehmen sollte, denn diese war in jenen Tagen der Stadt Menschenseele ebenso bekannt. Und solange es sich in seinem ursprünglichen Zustand befand, nicht irgendetwas Schreckhaftes für sie, für die Menschen hatte. Jetzt überspringe ich einige Abschnitte. Nach geendigtem Kriegsrat erhoben sie sich, also der Diabolos mit seinen Männern, um ihren Beschluss gleich in Ausführung zu bringen. Demnach zogen sie gegen Menschenseele, aber alle unsichtbar, Epheser 6, Vers 12, bis auf Diabolos, der sich der Stadt nicht in seiner eigenen Gestalt, sondern unter der Hülle einer Schlange nährte. Sie ließen sich, man höre, vor dem Ohrtor nieder, dem Tor, an welchem man alles hören konnte, was außerhalb der Stadt vorging. Diabolos stellte seinen Hinterhalt gegen Hauptmann Widerstand, der war oben auf der Mauer, einen Bogenschuss weit von der Stadt auf. Dann trat der Riese ganz nah an das Tor heran, um die Stadt Menschenseele zu einem freundlichen Gehör aufzufordern. Er hatte niemand mitgenommen als einen gewissen Einluller, der bei allen schwierigen Fällen sein Redner war. Jetzt nun an dem Tor stehen, stieß er, nach der Sitte jener Zeiten, in seine Trompete zum Zeichen, dass er zum Aufmerken auffordere, worauf denn alsbald die Häupter der Stadt, nämlich Herr Unschuld, Herr Wille, der Herr Oberbürgermeister, Herr Syndikus oder Registrator Gewissen und Hauptmann Widerstand auf dem Wall erschienen. Und dann geht es weiter. Wie gesagt, das ist so schön und tiefsinnig und auch hilfreich beschrieben, die ganze Taktik des Teufels, wie er versucht, den Menschen hier zu Fall zu bringen. Und wir haben jetzt die Szene vor uns. Der Einluller, der ist hier aktiv. Satan in Gestalt einer Schlange nähert sich der Eva. Eva hört, sieht und nimmt die verbotene Frucht. Darüber werden wir noch sprechen und gibt sie Adam. Hier wird wieder eine Taktik deutlich. Die erste also, er bedient sich eines Geschöpfes, was intelligent ist, glänzend, attraktiv aussieht. Die zweite Taktik, er beginnt mit einer scheinbar harmlosen Frage. Nun, Fragen sind ja ein gutes und probates und beliebtes Mittel, um in Kontakt zu kommen mit Menschen. Und man hat fast den Eindruck, ich möchte das vorsichtig sagen, dass die Schlange sich hier, also der Teufel, als schlecht informiert vorstellt und sich ein bisschen dümmlich vorstellt, damit Eva sich klug vorkommen kann und man eine Gelegenheit hat, ihre Weisheit loszuwerden. Versteht den Gedanken? Also mit anderen Worten, wenn ich das richtig lese, Sag mal, Eva, habe ich das richtig verstanden? Hat Gott gesagt, ihr dürft hier nicht essen von jedem Baum des Gartens? Kannst du mir da irgendwie weiterhelfen? Und das ist oft eine Art und Weise, wie der Teufel versucht, uns gefangen zu nehmen. Eva darf sich vorkommen wie ein kleiner Schulmeister und freut sich, dass sie jetzt mal ihr Wissen kundtun darf. Sie wird nach Gott befragt und das reizt natürlich Eva auch zur Antwort und benebelt gleichzeitig ihren Verstand und ihr Unterscheidungsvermögen. Sie hätte stutzig werden müssen. Seit wann reden Tiere? Das gibt's doch überhaupt nicht. Bei aller Achtung vor der Schlange, vor ihrer Intelligenz, vor ihrem Aussehen. Aber seit wann reden Tiere? Adam, wo bist du? Kannst du mir hier weiterhelfen? Kein Wort. Sie hätte Adam um Rat und Auskunft bitten müssen. Und sie war dem Adam als Hilfe untergeordnet. Jetzt weiß ich nicht, wo der Adam war. Gestern wurde angedeutet, ich glaube, Eva, du hast das gesagt, sie stand neben ihr. Ich habe nicht so den Eindruck, aber das wäre so eine Frage, die würde mich auch interessieren, wie die beantworten würde. Ja, aber da ist ja ein bisschen Pause zwischen. Und noch sind wir ja nicht so weit. Naja, gut, okay. Aber ich meine, gut, vielleicht hat er geschlafen, wie das auch bei vielen Männern hier üblich ist. Kann ja gut sein, neben ihr. Auf jeden Fall wird sie hier zur Emanzipation, zur Gleichstellung auf jeden Fall provoziert und eine scheinbar ganz harmlose Frage, aber äußerst hinterlistig gestellt, die eine versteckte Lüge beinhaltet: Hat Gott euch verboten, von jedem Baum des Gartens zu essen? Und Eva versucht, den Sachverhalt gerade zu stellen und versucht auch Gott zu verteidigen, ohne zu merken, dass sie schon jetzt Dinge verwechselt oder verdreht. Und wir lernen, lass dich niemals auf Gespräche mit dem Teufel, mit der Schlange ein. Du wirst betrogen und über den Tisch gezogen, ohne es zu merken. Die Folge ist eine falsche Zuordnung. Sie stellt plötzlich den Baum zur Erkenntnis des Guten und Bösen in die Mitte des Gartens, das sagt sie ja. Frucht des Baumes, der in der Mitte des Gartens ist, hat Gott gesagt, obwohl der Baum des Lebens in der Mitte gepflanzt war, Kapitel 2, Vers 9. Also sie verwechselt hier Sachen, sie sieht nicht mehr klar die Zuordnung, denn von dem Baum des Lebens, da konnten sie damals zu dieser Zeitpunkt essen, ihr Leben nähren und erhalten. Aber plötzlich stellt Eva den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen in die Mitte, von dem sie nicht essen durften, und fügt noch etwas hinzu. Und das hatte Gott auch nicht gesagt, nicht anrühren. Gott hatte gesagt, nicht essen. Aber Eva fügt hinzu, ihr dürft ihn auch nicht anpacken, nicht anrühren. Hatte Gott zumindest nicht gesagt. Gott stellt Leben in den Mittelpunkt des Gartens. Eva das Verbot und den Tod in den Mittelpunkt. Und schwächt dann auch Gottes Warnung ab. Da müsst ihr jetzt mal ein bisschen mithören. Gott hatte gesagt, an dem Tag, genau an dem Tag, vielleicht sogar meint er damit, sofort, wenn du davon isst, musst du sterben. Und damit ist der geistliche Tod, die Beziehung zu Gott gemeint, nicht der leibliche Tod, wenn ich es richtig sehe. Eva sagt aber, dass gesagt worden ist von Gott, davon sollt ihr nicht essen und sie nicht anrühren, damit ihr nicht sterbet. So irgendwann mal, so klingt es wenigstens. Und hier sehen wir, wie die Schlange, wie der Satan Zweifel sät an Gottes Liebe, an Gottes Güte und auch an Gottes Wahrheit und Wahrhaftigkeit. Ein alter Autor aus der Brüderbewegung, Grant, schreibt mit einem Satz: Es genügt, einen Zweifel an der unendlichen Liebe zuzulassen, um alles zu ruinieren. Und hier sehen wir, wie raffiniert der Teufel hier vorgeht. Und die Folge ist, dass das Herz oder auch die Gesinnung Evas getäuscht wird. Sie sieht die Dinge nicht mehr klar. Und jetzt werden alle Fakten negativ interpretiert. Nicht mehr Gottes überströmende Güte und Liebe, sondern die einzige Einschränkung, die Gott gemacht hatte, wird zum Mittelpunkt ihrer Fantasie. Und sie hat den ausgelegten Köder angebissen und der Teufel die Schlange schlägt zu. Und hier sehen wir eine weitere Taktik des Teufels, wenn er dann sagt, nachdem er vorher so ganz harmlos gefragt hat, mitnichten werdet ihr sterben, sondern Gott weiß, welches Tages ihr davon esset, eure Augen aufgetan werden, ihr werdet sein wie Gott, erkennt Gutes und Böses. Also eine ganz brutale Lüge. Satan leugnet Gottes Todesurteil. Mitnichten, keineswegs. Und jetzt zeigt sich der Teufel als der Vater der Lüge und offenbart sich als der Widersacher Gottes. Keine diplomatische List mehr, sondern ein direkter Angriff auf Gottes Wesen und Charakter. Mit anderen Worten, Gott belügt euch. Er verdient kein Vertrauen. Gott ist ein autoritärer Egoist. Gott ist selbstsüchtig, er gönnt euch nichts und ihr werdet sein wie Gott. Und das war ja gerade der Hochmut des Teufels, der ihn zu Fall gebracht hat. Ich zitiere aus Jesaja 14, Vers 13 und 14. Und du sprachst in deinem Herzen, zum Himmel will ich hinaufsteigen, mich gleich machen dem Höchsten. Das war in dieser Bildersprache das, was der gesalbte Cherub in seinem Herzen hatte und was dann zu seinem Fall führte. Und jetzt in diesem Moment, ihr werdet sein wie Gott, da hätten doch alle Alarmsignale in Eva aufheulen müssen. Gott lügt, er sagt nicht die Wahrheit. Adam, wo steckst du? Was sagst du dazu? Nix. Interessant ist, dass man von der Schlange von hier an in dieser Geschichte nichts mehr liest. Sie hat ihre verbale Granate mit Zeitzünder gelegt und sie macht sie aus dem Staub. Futsch, weg. Was meinst du? Stimmt nicht? Ja, ist so. Eva sieht, Baum gut zur Speise, Lust für die Augen, begehrenswert, um Einsicht zu geben. Es begann mit dem Hören, dann mit dem Sehen, mit der Lust und dann Einsicht. Wir kennen alle Stelle in 1. Johannes 2, Vers 16, liegt nahe, den Vergleich zu ziehen, wo die Sünde beschrieben wird als Lust des Fleisches, das ist der körperliche Aspekt, Lust der Augen, die Sinne, der seelische Aspekt und Hochmut des Lebens, der Geist, das sind die Elemente der Sünde. Sie nahm, sie aß und gab auch Adam. Die Verführte wird zur Verführerin. Nicht Adam ist der Gebende, sondern Eva. Eva wurde überlistet und betrogen. Zitiere oder ich nenne 1. Timotheus 2, Vers 13 und 14, 2. Korinther 11, Vers 3. Einen Vers haben wir schon zitiert. Aber und jetzt wird es wichtig. Adam aß, also er nahm und sündigte mit vollem Wissen, Gottes Gebot zu missachten. Und das ist die entscheidende Geschichte hier. Eva wurde überlistet, aber Adam, er sündigte mit vollem Wissen, dass sie etwas tut, was Gott verboten hat. Und deswegen macht das Neue Testament, also Gott, Adam und nicht Eva für den Sündenfall verantwortlich. Zwei Bibelstellen, Römer 5, Vers 12 bis 21, 1. Korinther 15, Vers 20 bis 23, wer sich das aufschreiben möchte, Römer 5, 12 bis 21, 1. Korinther 15, 20 bis 23. Da ist die Rede von Ungehorsam Adams oder von der Übertretung Adams. Da wird gar nicht Eva erwähnt. Adam hatte seine Aufgabe als Haupt oder Repräsentant nicht wahrgenommen. Und Satans Strategie ging auf, über Eva Adam zum Ungehorsam, zur Sünde zu verleiten. Und deswegen haben wir im Neuen Testament das eindeutige Lehrverbot für die Frau in der Gemeinde und ebenso keine Führungsaufgaben zu übernehmen, sondern in der Gemeinde im Gottesdienst zu schweigen. 1. Timotheus 2, Vers 13 und 14 und auch 1. Korinther 14. Und das ist wichtig, dass wir das begreifen. weil das für die ganze Auseinandersetzung heute die Grundlage ist, biblisch zu reagieren. Ich zitiere jetzt aus einem Buch von Arnold Fruchtenbaum über 1. Mose 1 bis 11. Das ist auch recht neu erschienen. Sehr interessant und eine gute Hilfe, gerade auch diese schwierigen Fragen zu verstehen. Bitte verzeiht ein längeres Zitat, aber ich hoffe, dass es hilft, hier die Wichtigkeit dieser Szene zu erkennen. Er zitiert auch, oder er knüpft an, Adam wurde zuerst gebildet, danach Eva, und Adam wurde nicht verführt, die Frau aber wurde verführt und geriet in Übertretung, 1. Timotheus 2. Dann schreibt er, ein Standpunkt, der heutzutage sehr beliebt ist, sieht in der Unterordnung der Frau eine Korruption von Gottes perfekten Schöpfungsplan als direkte Folge des Sündenfalls. Da die Auswirkungen dieses Fluches in Christus aufgehoben worden seien, so sagt man, müssen auch die Rollenunterschiede von Männern und Frauen abgeschafft werden. Paulus gründet die untergeordnete Rolle der Frau jedoch nicht im Sündenfall, sondern in der göttlichen Schöpfungsordnung. Versteht ihr das? Das ist wichtig. Denn Adam wurde zuerst gebildet, schreibt Paulus, und danach Eva. Das ist das Argument. Gott schuf die Frau nach dem Mann, damit sie ihm eine passende Hilfe sein konnte. Die Priorität der Rolle des Mannes ist offensichtlich. Dann noch ein kurzer Abschnitt. Eva war von Natur aus nicht dazu geeignet, die letztendliche Verantwortung zu übernehmen. Als sie aus dem Schutz der Führung Adams heraustrat, wurde sie leicht verletzlich und fiel. Und natürlich, als Adam seine Führungsaufgabe missachtete und Eva folgte, obwohl nicht er es war, der verführt wurde, war die Perversion von Gottes Ordnung komplett. Der Sündenfall resultierte demzufolge nicht einfach aus dem Ungehorsam gegen Gottes Gebot, sondern aus der Verletzung von Gottes festgelegten Geschlechterrollen. Das heißt natürlich nicht, dass Adams Schuld geringer als die Evas wäre oder dass Eva unvollkommener gewesen wäre. Obwohl Adam nicht, wie Eva, von Satan betrogen wurde, entschied er sich doch, Gott ungehorsam zu sein. Als das Haupt ihrer Beziehung trug er die letztendliche Verantwortung. Darum nennt das Neue Testament den Sündenfall Adams Sünde und nicht Evas Sünde. Die Leitung des Mannes war also Teil von Gottes Plan von Anfang an. Der Mann ist verantwortlich für Erfolg und Misserfolg. Das tragische Erlebnis mit der Schlange bestätigt die Weisheit dieses Entwurfs. Ich wünsche sehr, dass ihr das nachvollziehen könnt. Und hätte große Lust, jetzt euch eine Menge erzählen über dieses Buch hier, ohne Unterschied, herausgegeben von der weltweiten Evangelischen Allianz, ausdrücklich empfohlen, auch von der Deutschen Evangelischen Allianz, mit einer warmen Empfehlung von Ulrich Eggers und von Ursula Wiesemann, von Birgit Windhoff und so weiter und so weiter. Wo Dinge drinstehen, das ist dermaßen verführerisch und gefährlich. Und ich staune wirklich, wie so ein Buch Verbreitung finden kann und wie da nicht alles aufschreit. Nur ein paar Zitate aus dem Zusammenhang. Der Gedanke, der Mann sei der Frau überlegen, weil er zuerst geschaffen wurde, ist in diesem Text nicht enthalten, sondern wurde von außen in ihn hineingelegt. Ohne einen Beweis. Also nochmal, der Gedanke, der Mann sei der Frau überlegen, weil er zuerst geschaffen wurde, 1. Timotheus 2, ist in diesem Text nicht enthalten, sondern wurde von außen hineingelegt. Ich meine, das Buch ist von Frauen geschrieben worden, muss ich entschuldigend sagen. Aber von Männern empfohlen. Also genau die Geschichte Eva und Adam. Ist nicht zu fassen. Dann geht es wieder um den Schöpfungsbericht. In diesem Kapitel finden wir keinen einzigen Hinweis auf Hierarchie, Unterordnung, Patriarchat oder nur Gehorsamspflicht. Solche Inhalte sind in diesen Stellen nur zu finden, wenn sie durch eine voreingenommene Interpretation in den Text hineingetragen werden. Also das ist unglaublich. Diese Irrlehre wurde durch eine in Autorität verliebte und von Männern dominierte Kultur in die christliche Theologie eingeführt. Also das sind nur so ein paar Kostproben aus diesem Buch mit der Forderung, völlige Gleichstellung. Es geht nicht mehr um die Geschlechterrollen, sondern um Begabung. Wenn eine Frau gut begabt ist, dann soll die auf die Kanzel. Frauen auf die Kanzel. Zitat von unserem ehemaligen Allianzvorsitzenden Jürgen Werth. Wir müssen weiblicher werden. Das ist wirklich eine Katastrophe. Welche Lektionen lernen wir daraus? Erstens, Satan versucht über die Frau Adam, also den Mann, zur Sünde zu verleiten. Und das finden wir ja oft in der Bibel. Ich denke an die Frau von Hiob, wir haben gestern einiges gehört. Sag dich los von Gott und stirb. In einer Krisensituation. Und wenn wir die Bibel lesen, bis in die Offenbarung hinein, spielen Frauen oft eine entscheidende Rolle vor Entscheidungen. Und selbst in der Offenbarung finden wir in einer der Gemeinden zur Zeit des Apostel Johannes, eine Gemeinde Thyatira, wo es tatsächlich eine Frau gab, Isabel. Von ihr wird gesagt, sie lehrt und verführt meine Knechte, Hurerei zu treiben, Götzenopfer zu essen. Also eine durchgängige Warnung, könnten wir sagen, in der Bibel. Und wir können jetzt genauso die Kirchengeschichte zitieren und untersuchen, wie oft da gerade auch Frauen solche waren, die einen Anschluss gegeben haben, eine bestimmte Ehelehre einzuführen. Und wenn Alexander Seibel jetzt hier stehen würde, der würde dann besonders die Pfingstbewegung erwähnen und erzählen, wie die Amy McPherson damit begonnen hat, über, bitte? Ferson. Also ich kann noch nicht mal das Englisch, wie ich merke. Aber danke, dass du hier kritisch zuhörst. Aber Joyce Meyer habe ich hoffentlich richtig ausgesprochen. Und die ist auch vielen bekannt. Um nur mal den Bogen zu spannen, wie gerade auch in dieser Pfingst- und charismatischen Bewegung Frauen eine ganz entscheidende Rolle gespielt haben, um Männer auch zu verführen. Zweiter Punkt. Schuld daran sind die passiven, schweigenden Männer. Und da müsste man natürlich drüber nachdenken und auch mal einen Vortrag drüber halten. Aber wahrscheinlich hat der Eberhard da auch eine CD liegen über die Rolle und Aufgabe des Mannes. Männer, die ihre Aufgabe als Haupt nicht wahrnehmen. Ein Riesenproblem in unseren heutigen Gemeinden. Und deswegen sollen wir nicht über die Schwestern schimpfen, die dann plötzlich auf der Kanzel stehen oder Führungsaufgaben übernehmen. Ich denke daran, in China, da sind ja unheimlich viele Menschen zum Glauben gekommen, in manchen Gebieten sehr, sehr viele Frauen. Es gibt tatsächlich Gemeinden, die fast nur aus Schwestern besteht. Ich war in solch einer Gemeinde und dann war die Frau, diejenige, die alles leitete, auch die Frau, die predigte. Und wir konnten dann hinterher mit ihr sprechen. Es waren kaum Männer anwesend und wir haben dann ganz vorsichtig versucht, das mal zu hinterfragen, ob das auch so biblisch ist. Wir haben hier Schwestern, die Leitung haben und auch predigen. Und da sagte diese Schwester zu uns, es gibt keinen einzigen Bruder hier in der Gemeinde, der bereit wäre, eine Predigt zu halten oder zu führen. Hier sind ein paar, die waren zwar auf der Bibelschule, aber haben nichts zu sagen und wollen auch nichts sagen. Ich bin gezwungen, hier die Leitung zu übernehmen, weil sonst diese jungen Gläubigen, die jungen Frauen und so weiter keine Nahrung kriegen würden. Was soll man da sagen? Das ist natürlich ein ziemlich extremes Bild, aber das wiederholt sich doch in vielen Gemeinden, inzwischen auch in Deutschland. Wer kauft Bücher da drüben? Das sind zu 80% Schwestern. Die interessieren sich für Theologie und für Lebenshilfe und was nicht alle. Und wir würden pleite gehen als Verleger, wenn wir keine Schwestern hätten. Das ist, ich meine, ich übertreibe ein bisschen. Gott sei Dank verliert sich auch schon mal ein Bruder da drüben. Oder werden wenigstens gefragt, wie sie das Portemonnaie zücken müssen. Sie werden dann wenigstens gefragt, wenn sie zahlen müssen, wollte ich sagen. Ja. Dann drittens, hüten wir uns vor suggestiven Fragestellern. Meint Gott das wirklich so? Hat er das wirklich so gesagt? Da möchte ich auch nur kurz hinweisen auf zwei Männer, die in der Emergent Church Bewegung eine große Rolle spielen. Einmal Brian McLaren. Man nennt ihn den geistigen Vater dieser Bewegung. Und tragischerweise kommt er aus der Brüderbewegung. Ist für mich sehr, sehr beschämend. der dem Brunnen Verlag, Schulte-und-Giert Verlag, ein Buch veröffentlicht, die geheime Botschaft von Jesus. Die Wahrheit, die alles verändern könnte. Und dieses Buch beginnt genauso und auch endet so. Haben wir vielleicht doch Gott falsch verstanden? Könnte es nicht ganz anders gewesen sein? Ein Mann, der sehr viele Fragen stellt und der sich dann auch erdreistet, das eine oder andere zu sagen, aber hinterlistig, nicht so ganz platt. Adam und Eva sind die ersten Menschen, die in dieser Geschichte auftreten. 1. Mose 2. Heute glauben viele Menschen, dass Adam und Eva wortwörtlich als historische Personen verstanden werden müssen, während andere sie als mythische Gestalten sehen, deren Geschichte einen wahren Bedeutungsinhalt hat. Auch wenn sie selbst nie gelebt haben. Wie auch immer, ist doch egal, mit anderen Worten. Es wird erzählt, dass sie nach Gottes Bild erschaffen wurden und dergleichen mehr. So wird also suggeriert, hör mal Leute, das braucht doch gar nicht so, ist doch wichtig, ist, also, das ist doch gar, ist doch egal. Es ist eine Geschichte, wir müssen unsere Lektionen daraus lernen und Gott hat uns sicherlich da auch etwas zu sagen, aber dass das historische Personen sein müssen, das kann man so oder so sehen. Jetzt geht's um Dämonen und Teufel. Muss man wirklich buchstäblich an einen Teufel und an Dämonen glauben, wenn man Jesus und seine Botschaft verstehen will? Muss man das? Oder können wir die Geschichten über Dämonenaustreibungen vielleicht absichtlich etwas naiv und einfältig lesen? Dann würden wir uns zuerst noch einmal kein Urteil darüber bilden, was wirklich geschehen ist, sondern einfach erst mal sehen, welche Einsichten wir dabei haben. Und welche Einsichten wir bekommen, wenn sie die Geschichten so einfach nehmen, wie sie dastehen. Also keine offene Lüge oder kein offenes Abstreiten der Historizität, sondern ganz suggestiv wird hier uns unterschoben, das muss man doch nicht buchstäblich nehmen, sondern es kommt auf den Sinn an und ist irgendwie eine moralische Lektion, die wir lernen müssen. So geht das in diesem Buch weiter. Und das ist ein Buch und ein Autor, auf den sich Johannes Reimer, Feix und viele andere Brüder, Sintbrüder, davon bin ich überzeugt, sich bedienen und empfehlen. Oder Robert, das letzte Wort hat die Liebe, der war vor 2-3 Jahren auch in Deutschland, einer der begabtesten Redner in den USA, wie man so sagt. Ein Buch mit, ich weiß nicht wie viel, 100 Fragen. Jetzt zum Kreuz. Geboren, um zu sterben, am Kreuz für dich. Wir haben schon alle solche Traktate gelesen. Gibt es dazu noch viel zu sagen? Ja, das gibt es. Zunächst eine Frage. Wie oft schneidest du einer Ziege die Kehle durch? Ha, diese Frage hast du nicht kommen sehen, stimmt's? Nun zu etwas anderem. Fährst du regelmäßig in die Stadt zu einem Tempel, sagen wir mal am Samstagabend, um dich mit Blut eines Stieres zu sprenkeln? Und noch eine Frage. Wann hast du zuletzt einem Vogel den Hals umgedreht und ihn dann auf einen Altar gelegt, damit du Glück hast? Schon ein Weilchen her, nicht wahr? Weil du das nicht tust. Nie. Schon der Gedanke an solch eine Tat, an solch eines Ritual stößt dich ab. Sowas Primitives und Barbarisches. Ganz zu schweigen davon, dass es unnötig ist. Wir würden niemals auf den Gedanken kommen, Tiere zu opfern. Genau. Und dann lesen wir im Hebräerbrief, dass Jesus am Ende der Zeit erschienen ist, um ein für alle Mal durch seinen Opfertod die Sünden zu tilgen. Und er machte sich lustig über den abartigen Kreuzestod Jesu und über diese Perversität, dass hier ein Vater seinen Sohn opfert. Das ist so gemein, das ist so schlimm. Hölle ist unsere Weigerung, Gottes Neuerzählung unserer Geschichte zu vertrauen und so weiter und so weiter. Das ist erschütternd, im Brunnen Verlag erschienen, dass solche Bücher auf Konferenzen ausliegen und auch empfohlen werden. Eine letzte Lektion, die ich daraus lernen möchte, hüten wir uns auch davor, nicht nur etwas wegzunehmen von dem Wort Gottes, sondern auch etwas hinzuzufügen. Eva sagte, nichts anrühren, was Gott nicht gesagt hat. Und auch dazu gibt es einen Bibelvers in Sprüche 30, Vers 5 bis 6. Und damit möchte ich schließen und bin sogar 2 Minuten vor der Zeit fertig. Alle Rede Gottes ist geläutert. Ein Schild ist er denen, die bei ihm Zuflucht suchen. Tu nichts zu seinen Worten hinzu, damit er dich nicht überführe und du als Lügner befunden werdest. Amen.